Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
Oh, scheiß Internet. Ach, jetzt ist auch egal.
Okay. Gut.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier beim Fernsehsessel-Podcast Buben Bingen. Fabian und ich, wir reden über Supernatural, Staffel 1 bis 5. Hallo Fabian.
Hallo Marco. Endlich. Endlich.
Ja.
Nach gefühlt 4 Jahren.
Ja? War das mal so, dass wir gesagt haben, wir reden mal ausführlich darüber?
Nee, aber ich meine, wir machen das jetzt seit fast 4 Jahren.
Ja.
Und also es war ja nie so, dass einer von uns das nicht gesehen hat und nicht irgendwie ja so einen gewissen Stellenwert hat. Also es ist ja nicht so, dass wir beide gesagt haben, ja gut, habe ich mal gesehen, interessiert mich nicht, sondern also wenn wir immer aufs Thema gekommen sind, dann hat man auch gemerkt, ja, da ist schon ein bisschen Feuer bei beiden.
Ja, das stimmt. Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, ja, bei mir persönlich ist Supernatural, glaube ich, wirklich ganz weit oben. So, im Serienranking, so. Mhm. Einfach 15 Staffeln, keine Ahnung wie viele Folgen, über 200 mit Sicherheit, also safe, es gefühlt eine Staffel hat ja immer 22 Folgen so im Schnitt, glaube ich, so Pi mal Daumen, hier und da mal ein Ausreißer, aber das ist schon wahnsinnig viel Zeit, was man da irgendwie investiert hat. Und ja, ich hatte jetzt ja gerade wieder Lust und habe einen Rewatch gewagt, möchte ich sagen.
Und aber noch keinen kompletten.
Noch keinen kompletten. Nein, das hat die Zeit leider noch nicht hergegeben. Aber ich muss sagen, ich bin wieder voll im Fieber drin. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mir Supernatural angeguckt habe. So viel sei gesagt.
Und du hast es aber, um das jetzt schon mal vorweg zu sagen, du hast es ja schon mal komplett gesehen.
Ich habe es komplett geguckt, genau. Ich bin wirklich komplett damals eingestiegen, als es eine Free-TV-Ausstrahlung hatte. Mhm. So, ich meine, das war auf Pro7, lass es 20.15 Uhr gewesen sein oder so. Und ich war wirklich komplett drin. Ich hab mir das immer angeguckt. Ich glaube auch, ne, ich durfte dann ja auch schon teilweise länger draußen bleiben, so als Bub oder so. Ich bin trotzdem rausgegangen, habe Supernatural geguckt. Also Supernatural hat schon wirklich auch so im jugendlichen Alter einen gewissen Stellenwert bei mir gehabt, einfach weil ich diese ganze Thematik rund um dieses Übernatürliche und so weiter und so fort halt wirklich toll fand und dann auch generell Sam und Dean Winchester halt auch gute Typen sind und waren oder wie auch immer. Ich mochte es gerne gucken, ja. Ja, und dann halt mit Streaming, im Streaming-Alter, dann lief es ja nachher nicht mehr auf Pro7 oder so, die aktuelle Staffel. Also ja, schon, aber dann später einfach. Aber im Streaming, dann lief es nachher auf Sky und dann habe ich mir das immer auf Sky angeguckt. Dann gab es wirklich auch wöchentlich die neue Folge und dann habe ich mir das reingezogen, ja.
Ah, okay.
Also da war auch wöchentliche Ausstrahlung, meine ich. Oder dann immer 2 Folgen pro Woche oder irgendwie so. Aber dann habe ich es tatsächlich auch meistens wöchentlich geguckt. Mhm.
Gut, klar, ich meine, das war ja noch so eine der Serien, wo es halt nicht diesen Staffeldump gab und alles auf einmal kam.
Nee, genau.
Ja, ich meine, ist halt auch schon fast 20 Jahre alt. 2005 die Erstausstrahlung.
Ja, krass.
Zumindest in den USA. Ich kann es dir nicht sagen, wann ich dazu gekommen bin. Aber definitiv nicht so früh und auch nicht übers Fernsehen. Also ich bin da durch einen Kumpel drauf gestoßen. Das muss so um 2010 rum, meine ich, gewesen sein. Der hatte dann die erste Staffel auf DVD und dann hat man das irgendwie so zusammen angeguckt. Und ich sag mal, wer mal so ein bisschen Affinität für so Mystery und solche Geistergeschichten, Monster of the Week Stories hat, dann ist die Serie, glaube ich, auch relativ gut zugänglich und man kommt da schnell rein und man hat da schnell Lust auf mehr. Und so war es bei mir und ich habe dann mir die ersten 4 Staffeln auf jeden Fall auf DVD geholt und auch verschlungen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mir jedes Jahr die UK-Importe zu holen der DVDs, weil die waren dann halt noch mal ein bisschen früher da. Und habe mir die dann so immer besorgt. Also ich habe die nie im Fernsehen gesehen oder Woche für Woche, sondern das waren immer so, okay, neue Staffel ist da, gleich wird's bestellt und wird gleich verschlungen. Und so ging das dann. Und das ist jetzt auch wieder der Punkt, wo sie mich verließen, bis Staffel 8, Anfang, Mitte Staffel 8, Staffel 9. Also ich glaube, DVD-mäßig habe ich tatsächlich noch die 10. Staffel da. So weit bin ich aber nicht gekommen. Also irgendwann habe ich dann doch mal das Interesse dran verloren. Woran das liegt, keine Ahnung, ob es zu dem Zeitpunkt einfach nichts für mich war oder ich mir gedacht habe, ja gut, so langsam ist jetzt auch mal, ne, hätte man vielleicht ein Ende finden können. Mhm. Aber ich habe es nie ganz aus den Augen verloren. Also es gab dann immer Phasen, wo ich dann gedacht habe, na gut, jetzt gucke ich zumindest mal auf Wikipedia, ne? Wie ist es denn aktuell, der Stand, läuft es noch? Was gibt es für neue Folgen? So diese große Story im Großen und Ganzen hat mich nie verlassen. Dann immer mal wieder reingeguckt und geguckt, na, was passiert denn jetzt, was ist denn jetzt so los? Hab mir das Ende aber tatsächlich nicht gespoilert. Ich meine, so ein bisschen was, ja, weiß ich, was am Ende passieren wird. Aber hab mir jetzt auch den großen Rewatch vorgenommen und halt zum Ziel gesetzt, ja, jetzt zieh ich es auch durch. Und wie lange das dauern wird, weiß ich nicht. Ja. Weil du hast gesagt, es sind über 300 Folgen. Und das
über 300 sogar, ja.
Ne, mit so, krass. Mit so 40 Minuten, 42, 43 Minuten, das ist nicht wenig. Und auch wenn ich so die ersten 5 Staffeln eigentlich nebenbei gucken kann, weil die habe ich bestimmt 3-mal gesehen. Also da weiß ich einfach, was passiert. Und da muss ich nicht mehr mega aufmerksam sein, dass ich das Große und Ganze verstehe. Aber danach wird es dann schon so, wo ich sage, ja gut, jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Second Stream, während Champions League oder sowas läuft, sondern ja, jetzt gucke ich es auch wirklich an und gucke mir an, was da passiert. Und da bin ich gespannt, wie das dann wird, so die Sachen zum ersten Mal zu sehen, die ich vielleicht schon gelesen habe und zu gucken, was, wo geht die Reise denn noch alles hin? Da bin ich sehr gespannt. Ich meine, es ist alles auf Prime verfügbar aktuell. Wobei ich das auch gemerkt habe, dass es seit langem mal wieder, was ich auf Prime geguckt habe, hast du gewusst, dass Prime mittlerweile Werbung macht?
Ja, genau, das war ja dieses, oh Gott, ich habe gerade meinen Schreibtisch bewegt, oder es war ein Geist, ihr da draußen.
Ich habe Christo. Okay,
nee. Nein, Entschuldigung. Ja, da ging ein Aufschrei durch die durch die Filmbubble auf jeden Fall, dass Prime ja 2,99 dafür verlangt, dass das werbefrei zu gucken. Und es gibt auch die ersten Klagen, also ich bin gespannt, wie das ausgeht. Aber ja, sie zeigen Werbung und so im Endeffekt ist es halt so ein wie heißt das, Roll-In, ne? Also so ein so zum Anfang. Ja, halbe Minute bis Minute und irgendwann zwischendrin. Was ich tatsächlich für ein Problem habe, ist, wenn ich mitten in der Folge die Folge ausmache. Also ich bin jemand, der auch mitten in der Folge ausmacht. Ich muss die Folge nicht zwingend zu Ende gucken. Und das, ich mache das so kurz vor oder kurz nach dieser Mitte-Werbung aus. Dann merkt sich das Prime bei mir, hat sich das ein paar Mal Prime bei mir nicht gemerkt und ich muss dann fängt die Folge von vorne an und ich muss dann halt vorspulen. Das fand ich ein bisschen, ist vielleicht ein kleiner Bug. Also, Herr Bezos, falls Sie das hören, korrigieren Sie das bitte.
Steckt alles noch in den Kinderschuhen, ja.
Ja, ja.
Wobei ich sagen muss, also bei Supernatural stört es mich jetzt nicht so. Nein. Ich weiß nicht, wie, ich glaube, bei einem Film wird es mich mehr stören. Wobei ich da auch, ich habe neulich American Fiction gesehen. Ich glaube, da war keine Werbung zum Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht sind es dann, das wird ja dann wieder als Prime Original vermarktet, vielleicht ist da dann einfach nichts mit drin. Aber ich sag mal, gerade sowas wie Supernatural, diese amerikanischen Serien sind ja auch irgendwo drauf ausgelegt, einen Werbebreak zwischendrin zu haben, weil im klassischen analogen Fernsehen hast du halt Werbung und dann gibt es ja irgendwann so diese Stellen, wo dann, okay, jetzt hier Werbeblock, einen kleinen Mini-Cliffhanger und danach geht's weiter. Ich hatte jetzt nicht das Problem, dass irgendwie mitten im Satz aufgehört hat und dann kam Werbung. Also das, ja, kann ich verkraften. Und wenn es dann 2 Minuten, wenn überhaupt, pro Folge sind, insgesamt, ja, dann ist das, bin ich noch voll d'accord mit, auch wenn ich sagen muss, ja, es hätte halt nicht sein müssen und dann wird es ja damit argumentiert, ja, wir zeigen jetzt Wimbledon. Ja, okay. Es interessiert mich nicht. Hätte man nicht einfach sagen können, wer kann Wimbledon und Tennis für einen Euro dazu buchen und für die Leute, die es interessiert.
Genau. Genau. Ja, da wäre ich auch so komplett. Also dann bietet Pakete an, so die ich buchen kann. So, ne, also das sehe ich genauso. Also ich finde die 2,99 muss ich nicht ausgeben. Ich finde die Werbepausen auch eigentlich relativ, ja, also die fügen sich gut in die Folge ein und das stört nicht so wirklich. Ich habe jetzt schon teilweise Podcasts gehört, wo wirklich mitten im Satz dann einfach so eine automatische Werbung reinballert und oder auch YouTube ist ja auch so, ne? Also da finde ich das so tatsächlich dann deutlich störender als das jetzt so. Also, ne, und ja, dann ist das auch 20 Mal die gleiche Werbung, aber gut. Nicht schlimm. Nicht schlimm.
Noch nicht, nein. Ja.
Noch nicht, noch nicht. Genau. Ich meine, wenn jetzt jeder damit anfängt, dann wird es vielleicht mal ein großes Problem, aber wir werden sehen.
Aber wir versprechen, wir werden es nicht machen.
Nee, nein, der Podcast bleibt werbefrei. Auch wenn wir hier und da mal über Marken uns unterhalten, das ist dann aber immer unbezahlt, auf jeden Fall. Und wir sind keine Werbeveranstaltung.
Wir sind auch
nicht. Wir lassen uns nicht kaufen.
So nämlich. Und wir sind auch nicht von Eric Kripke gesponsert, der Supernatural erschaffen hat. Also wir reden aus völlig freien Stücken über diese Serie.
Ja.
Weil wir Bock drauf hatten.
Ja.
Gibt's für dich so ein Grund, warum du sagst, warum dich Supernatural so gepackt hat und nicht, also was so das Besondere ist? Weil ich meine, du, klar, bei dir, du bist ja vorbelastet, in Anführungszeichen, sag ich mal, mit sowas wie Buffy. Aber warum es dann ausgerechnet Supernatural geworden ist?
Puh, das ist eine gute Frage. Also, ja, es hätte ja auch Akte X werden können oder so. Also, ist ja auch übernatürlich irgendwo. Aber Akte X war zum Beispiel nie meins. So, da habe ich auch noch nie einen Zugang wirklich zugefunden oder so. Supernatural hat mich halt komplett abgeholt. Ich glaube, das lag tatsächlich an Sam und Dean. Erstmal, so diese beiden Brüder. Dean sieht halt auch verdammt cool aus. Und er fährt so einen schönen Impala, so, wo ich sage, ja, schon cool, hätte ich auch gerne. Und ich glaube, das war das so. Das sah halt cool aus damals, ne? Also, guck mal, 2005, da war ich, was hast du gesagt, 19 Jahre her. Ah, gut, ich war auch schon dann 15 oder so. Aber ja, irgendwie hat mich das komplett angesprochen. Und das sah auch erwachsener aus. Also, da kommen wir ja auch noch mal zu. Also, es war ja auch durchaus brutal so. Also, auch so, was man dann damals so als Teaser hatte oder so, das, ne, wie die dann auch mit ihren Schrotflinten dann, ne, dass denn da nur Steinsalz drin ist oder so, ist ja erstmal egal, aber die haben halt dicke Wummen und knallen dann da irgendwelche Bestien ab, war ja bei Buffy auch nicht, ne, also die ist dann da mit ihren Holzflock und ja, maximal eine Armbrust, glaube ich, oder so, das hat schon so meine, ne nächste Stufe, sag ich mal, erreicht von dem, was Buffy so als Grundstein gelegt hat, so dieses Jägersein halt einfach. Und das haben sie dann fortgeführt und haben gesagt so, das ist nicht nur bei Buffy eine Gabe so, also das ist meine Verpflichtung, ich bin die eine auserwählte Jägerin, sondern das ist halt einfach ihr Beruf. Und ich würde nicht abstreiten zu sagen, dass ich mir das durchaus auch als Beruf vorstellen könnte. So. Ne? Also ich habe mich da komplett abgeholt gefühlt. So. Ich würde aber behaupten, es liegt tatsächlich am Cast oder an den beiden Brüdern, so. Okay. Auch weshalb ich dran geblieben bin, denn, ne, also kommen wir ja nachher, wenn wir zu Staffel 1 gehen, ich sag mal, Staffel 1 hätte einen auch durchaus verlieren können.
Ja.
Hier und
ja.
Da. Ja. Ja.
Doch, ja.
Wie war es bei dir so, dass du, wieso du gesagt hast, ja, Staffel 1 bis 4 baller ich jetzt komplett durch, so?
Das habe ich mich vorhin nämlich auch gefragt, weil es gab ja zu dem Zeitpunkt, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich dann reingekommen bin, schon Alternativen. Also auch sowas wie Akte X. Mein Bruder hat zum Beispiel früher mal Akte X geguckt. Da war ich aber noch zu jung, also als Akte X damals wirklich ausgestrahlt wurde. Trotzdem ist es immer so ein Ding, was bei mir im Hinterkopf ist, ob ich nicht mal Akte X irgendwann angucken soll. Hm. Es gab dann sowas wie hier Jericho, die geheime Stadt. Es gab Fringe.
Habe ich geguckt.
Grenzwelle des FBI. Es gab ganz viele so Sachen, die in die Richtung gegangen sind. Und ich glaube, was bei mir so hängen geblieben ist. Und das ist bei vielen von meinen Lieblingsserien, das ist bei OC California, das ist bei Scrubs, ist die Musik. Weil darüber geht bei mir sehr viel. Und so wie halt beispielsweise OC California viel so Indie-Rock hat, ist dann bei Supernatural so dieses 70er, 80er Rockding. Und das hat mich damals voll abgeholt, weil das war so, oh, das ist so Oldschool-Rock und dann auch dieses, ja, guck mal, das ist ein cooles Auto, der fährt und das, so diese Coolness irgendwie und die Musik hat da cool, dazu gepasst und spätestens als dann hier auch Jeffrey Dean Morgan gekommen ist, dachte ich, boah, der ist auch so cool, weil ich muss sagen, und das ist vielleicht eine kontroverse Meinung, Sam und Dean sind okay, aber ich habe das nie wirklich wegen Sam und Dean geguckt. Mhm. Also ich finde immer die ergänzenden Figuren, die da alle so um sie rumgefleucht sind, wahnsinnig interessant und die haben das Ganze sehr bereichert. Weil gefühlt dreht sich das mit Sam und Dean halt immer im Kreis. Ne? Immer muss halt einer gerettet werden und der andere muss auf ihn aufpassen und dann rinse and repeat. In der ersten Staffel so rum, in der zweiten Staffel so rum, dann ist er wieder tot, dann ist er wieder tot, dann wird er gerettet, dann wird er aus der Hölle geholt. Das war mir immer so, ja, okay. Da hat Gott sei Dank dann irgendwann angefangen, so immer mehr Charaktere mit Bobby, mit, was weiß ich, Castiel dann irgendwann immer mehr dazugekommen, die das Ganze so ein bisschen runder gemacht haben.
Ja, da gebe ich dir recht. Mhm. Nein, das stimmt schon. Also ich glaube, so Sam und Dean sind ja erstmal so dieses Aushängeschild, ne? Aber ja, über den Verlauf der ganzen Serie kommen halt wahnsinnig interessante Figuren einfach dazu, so die man, auch wenn die irgendwie nur 4 Folgen gemacht haben oder so, einen auch so ans Herz gewachsen sind, so. Und das schaffen tatsächlich wenige Serien, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Auch so viele ikonische Momente, so mit diesen einzelnen Figuren, was man dann damit verbindet oder so. Ich habe ja im Vorfeld auch nochmal geguckt, so, ne, es wird zum Beispiel ein Name entfallen, aber du weißt halt so, in welcher Folge sie irgendwie präsent war oder sowas, ne, und all solche Sachen, so. Und auch jetzt gerade so in den ersten 5 Staffeln sind da auch schon ein paar richtig ikonische Figuren so eingeführt worden, so, die vielleicht auch nur kurz da sind, aber die halt immer irgendwie auch im Gedächtnis einfach bleiben und das ist total, total super, so, ja.
Und die halt dann gefühlt 6 Staffeln später doch mal wieder auftauchen können. Also auch das gibt es ja durchaus.
Ja,
dann so,
ja, klar. Ach,
guck mal hier, vollkommen egal, ob die Figur vielleicht gestorben ist, ja, es ist alles möglich. Ja. Wer weiß, ob nicht vielleicht hier aus der ersten Folge die Frau in Weiß noch mal irgendwann auftritt. Die Möglichkeiten gibt es halt immer und das ist halt auch so, dass es kann alles passieren. Es sind keine Grenzen gesetzt. Nein. Auch unsere Hauptcharaktere können sterben. Wie permanent das ist, das steht auf einem anderen Stern geschrieben. Mhm. Aber es ist nie jemand hundertprozentig sicher. Und es kann alles passieren und es ist alles offen. Und ja, das ist halt schon so prickelnd so ein bisschen. Und das finde ich immer noch ganz nice. Ich glaube, trotzdem grundsätzlich würde ich Supernatural eher als Frauenserie bezeichnen, wenn man mal so in Klischees denkt. Ich glaube, die haben schon, weil sowohl Jared Padalecki als auch Jensen Ackles und später Misha Collins alle wunderschön sind, gab es, glaube ich, auch viel einfach, wir wollen schöne Männer angucken. Also zumindest habe ich immer so das Gefühl, wenn ich mich dann so auf Reddit und so mal ein bisschen unterwegs gesehen habe oder auch diese Folgen, die in so eine Meta-Ebene reingehen, da wird ja auch oft damit gespielt, dass es eben ein sehr weibliches Publikum ist und viele einfach nur sehen wollen, wie die beiden sich in den Arm nehmen und sich gegenseitig trösten und sowas. Mhm. Das hat mich aber nie gestört. Also da sagt jemand, nö, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich gucke mir das trotzdem an und ich genieße das.
Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst, ja, das dürfte durchaus auch ein weibliches Zielpublikum ansprechen. Also es gibt ja auch in einer der ersten 5 Staffeln auf jeden Fall ja die Folge auch, wo sie hier, welche Folge ist denn das? Wo sie zu diesen,
sie chuckt
The Real Ghostbusters hier diese Folge, wo sie dann in so einem Haus sind, wo die dann ja auch, also, ja, wie beschreibe ich denn das? Also,
wo so sie eine sich Convention, selbst
larpen. So eine, ja, genau, wo sie ja, sich selbst ja, larpen, so eine Convention ja. Und da ist ja auch so eine verrückte Tante da, die so Fanfiction schreibt, wo dann Sam und Dean halt auch schwul sind und ja, auch letztlich, ja. Sam ist halt auch wahnsinnig oft einfach oberkörperfrei generell, so. Er ist auch gut durchtrainiert, stimmt, ja. So, aber er ist halt auch wirklich im Verhältnis, aber auch zu Dean im Verhältnis. Dean wüsste ich gar nicht, ob ich den schon mal oberkörperfrei da gesehen habe, aber Sam ist wahnsinnig oft oberkörperfrei und macht hier irgendwelche Klimmzüge und so.
Was man halt so macht, ja.
Was man halt so macht,
zwischen um der fit Dämonen, zu bleiben. Ja, muss man halt einen
Klimmzug machen. Und das ist halt so, wo ich sage, ja, das soll halt wahrscheinlich nicht zwingend uns beide ansprechen, sondern ein anderes Publikum dann, ja. Aber gut.
Jeder wie er mag.
Jeder wie er mag, genau. Ich gucke es auch gerne an, wenn Leute Klimmzüge machen, also von daher. Muss nicht oberkörperfrei sein.
Als Trainingsanreiz,
genau.
Genau, so, ja.
Ja, ja. Genau. Ja, wir sind ja schon mitten im Cast. Wir können ja einmal mal so aufzählen. Wir haben Dean Winchester gespielt von Jensen Ackles. Sam Winchester gespielt Jared Padalecki. Jim Beaver spielt Bobby Singer. Wir haben Misha Collins, Castiel, Jeffrey D. Morgan spielt den Vater John Winchester. Oh, Winchester, ja. Mark Pellegrino spielt den Lucifer. Wir haben Katie Cassidy, die spielt die Ruby. Wir haben Genevieve Cortez, später Genevieve Padalecki, ja. Spielt auch Ruby, das hat einen Grund, ja. Sie ist eine Dämonin und wechselt den Körper. Und Laura Cohen spielt die Bella Talbot, die auch durchaus relativ wichtig ist. Genau, ja. Jared Padalecki und Genevieve haben sich beim Dreh kennengelernt. Ist auch gut.
Schön. Das ist auch einer meiner Lieblingsgags in dieser vierten Wand brechenden Folge. Die glaube ja. Ich glaube, das ist nach Staffel 5, also die wir heute, glaube ich, nicht behandeln. Wo es darum geht, dass in dieser Serie einfach keiner einen normalen Namen hat. Als dann Jensen und Jared und Misha mit Genevieve reden und dann glaube ich auch nur Dean in dem Moment sagt, hat eigentlich irgendjemand in dieser Serie einen normalen Namen? Ich finde, ich dachte, ja, das passt ganz gut. Padalecki ist also, das hört sich an wie so ein E-Bike für Kinder. So ein Padalecki.
Irgendwie so, ne? Ja, so ein bisschen. Das stimmt. Ja, der war ja tatsächlich relativ groß. Wusste ich nicht, ich habe es nie geguckt, aber der hat ja in Gilmore Girls mitgespielt.
Mhm, ja.
Ne, Fun Fact: Sam Winchester, Jared Padalecki, hat den Dean in Gilmore Girls gespielt.
Ach was, das habe ich nicht gewusst.
Ja, er hieß, seine Figur hieß in Gilmore Girls Dean. Cool, ja. Jetzt durfte er nicht den Dean spielen. Pech gehabt. So. Ja, und Staffel 1. Wir fangen an. Im Prinzip geht es darum, Dean und Sam haben ihre Mutter verloren durch den gelbäugigen Dämon. Und Dean rekrutiert jetzt seinen Bruder Sam wieder zum Jagen, weil der Vater John Winchester irgendwie verschwunden ist, von der Bildfläche einfach weg ist und sie ihn suchen. Auf dieser Reise erleben sie das ein oder andere Abenteuer. Im Verhältnis sind es meist irgendwie Monster of the Week-Episoden, in denen wir halt viel Wissen uns aneignen können und auch so ein bisschen Worldbuilding einfach haben. Und die beiden werden unterstützt von Bobby Singer, der, wie wir dann auch im Verlauf der ganzen Serien eigentlich so mitkriegen, so ein großer Vaterersatz oder ja, doch schon Vaterersatz für viel, für die beiden ist so. Und sie begeben sich auch auf die Suche nach einem Revolver von Samuel Colt, der mit einer Kugel sozusagen halt sofort irgendwie ein Unterweltler töten kann. Vernichten
alles.
Kann. Alles für alles. Ja, es kann alles vernichten, genau. Sie finden irgendwann auch ihren Vater im Verlauf der Staffel 1. Der aber schwer verletzt wurde von einem Dämon und Sie sind auf dem Weg ins Krankenhaus und hier passiert etwas, was dann in Staffel 2 aufgeklärt wird.
Der große Cliffhanger.
Ein großer Cliffhanger, ja. Wir haben in Staffel 1 ein paar Nebenfiguren, die eingeführt werden, die dann auch noch weiter relevant sind. Unter anderem die Ghostfacers, da werden wir noch hier und da, glaube ich, zu sprechen kommen. Und Mac Masters, eine Dämonin, die den beiden hilft, mehr oder weniger.
Ja, und die auch immer mal wieder dann später relevant wird.
Genau.
Und die Ghostfacers sind halt, also ich glaube, das sind fast so mit meine Lieblings, wirklich, weil das sind ja wirklich Nebencharaktere. Es ist, also eigentlich hat man ja so verschiedene Kategorien an Nebencharakteren. Es gibt eigentlich relevante Nebencharaktere, die auch irgendwas bewirken. Und dann gibt es halt sowas wie die Ghostfacers, die halt immer wieder auftauchen in Episoden und die halt nichts können, die auch für die große Story nicht relevant sind. Aber die Episoden sind halt immer irgendwie cool. Ja, diese Möchtegern-Geisterjäger, die halt totale Vollidioten sind.
Ghostfacers!
Und von Sam und Dean quasi immer gerettet werden müssen. Das sind so die ersten Nebencharaktere, wo sie so diese Supernatural-Dynamik wirklich entwickeln konnte, finde ich.
Ja.
Weil die erste Staffel, da merkst du schon noch, die ist anders. Also die sieht ganz anders aus. Also ich habe es jetzt gerade gemerkt, so in den ersten 4, 5 Folgen, also da ist ein ganz komisches Licht. Also die sind immer, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichne, so komisch grell. Und also die sehen ganz anders aus als die späteren Staffeln. Weil die späteren Staffeln, klar, du hast Monster und sowas, aber es sieht alles relativ normal aus und nicht mit so einem komischen Filter, der drüber gelegt ist. Ich glaube, da hat man einfach probiert, so ein bisschen rauszustechen und halt was anderes zu machen, um da irgendwie in dieser großen Riege an Monsterserien oder übernatürlichen Serien rauszustechen. Und man hat das dann aber auch wieder abgelegt. Also ich glaube, das ist tatsächlich nur die erste Staffel, wo du das so hast. Und dann irgendwann normalisiert sich das Ganze wieder. Und ich glaube, was aber der große Punkt an Staffel 1 ist und weswegen es dann vielleicht auch so leicht fällt, reinzukommen, ist, dass du halt wirklich eine riesen Bandbreite an verschiedenen Geschöpfen und Kreaturen und Mythologien hast. Also es fängt ja, wie gesagt, mit dieser Frau in Weiß an, ne? diese klassische Story. Dann hast du in der zweiten Folge auf einmal ein Wendigo, was man, also ich zu dem Zeitpunkt noch nie gehört habe. Also indianische Wesen. Dann hast du einen Wassergeist, du hast einen Dämon, deren Piloten besetzt, du hast die Bloody Mary, du hast Skinwalker und das alles in den ersten 6 Folgen. Also du hast in jeder Folge wirklich so was ganz Eigenes und lernst einfach so viel, also in Anführungszeichen lernst so viel über diese Monster und wie man sie bekämpft und ach guck mal, dann gibt's hier wieder den Trick und da muss man die Spiegel zerstören und bei dem musst du aufpassen, da musst du halt einen klassischen Exorzismus machen, hier musst du seine Knochen verbrennen und salzen. Also da wird schon ganz viel von dem eingeführt, was später eigentlich so Routine bei Supernatural ist, was dann immer wieder aufgegriffen wird. Ne? Da wird dann halt in Staffel 8 nicht mehr erklärt, warum salzen die jetzt die Reste von einer Leiche und verbrennen das, sondern das wird dann einfach irgendwann vorausgesetzt. Und man wird dann auch selber halt, ne? Deshalb gibt es dann so Leute wie Marco, die dann sagen, ich sehe mich selbst als Dämonologe, weil die einfach sehr viel aufgepasst haben, diese Serie, und bestimmt auch so nach 15 Staffeln irgendwann diesen Exorzismus rezitieren können, der ständig wiederholt wird.
Vielleicht. Nee, tatsächlich noch nicht. Aber das wäre durchaus mal eine Idee, das auswendig zu lernen, ja. Das stimmt natürlich.
Man weiß nicht,
zu sicherheitshalber. Kann.
Ja, das ist es halt.
Ja. Einfach so im Worst-Case-Szenario, falls doch mal diese Tür geöffnet wird.
Und der Salzkreis irgendwann nicht mehr ausreicht.
Und man rein zufällig kein Silbermesser bei hat. Das stimmt. Ja, wobei Silbermesser reicht ja bei den Dämonen nicht. Also, nee, aber das. Ja. Ich glaube, Supernatural macht es einem aber auch relativ einfach reinzukommen, finde ich. Also, auch wenn man mal eine Folge nicht hat oder so. Also woran mich halt tatsächlich auch gut erinnern kann, ist dieser Rückblick, den hat man jetzt bei Amazon ja auch immer noch. Der war immer wirklich konkret fester Bestandteil. So, das haben ja viele ältere Serien ja sowieso, ne? Was geschah vorher oder Supernatural macht es ja dann auch so, weil wir ja irgendwie 15 Staffeln dann auch haben, dass die dann in Staffel 15 dann auch zeigen, was geschah vorher und eine Szene oder eine Figur halt aus Staffel 1 wieder reinholen. Einfach weil sie uns halt abholen wollen. Und das fand ich, das hat Supernatural immer sehr, sehr gut gemacht. Und auch generell muss man ja auch sagen, hast du ja auch schon gesagt, es wiederholt sich viel und es ist jetzt auch nicht die komplexeste Story an sich, die Supernatural über diese ganze Zeit erzählt. Ich glaube, so diese reine Faszination macht halt eben so dieses, ja, dieses Übernatürliche, diese Mythologie, diese auch, ich weiß ja auch nicht, wie real das ist, also auch wenn man ja durch, also real in Anführungszeichen, wenn wir nachher zu den Engeln kommen und also da sind ja auch viele christliche Elemente halt einfach drin, so, ne, die dann auch aufgegriffen werden, wie real, also wie bibelfest das halt einfach ist, um das mal so zu sagen. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass da viel auch so dem entspricht. Also so ein Castiel gibt's in der Bibel nicht. So, das weiß ich, das habe ich schon mal irgendwo rausgelesen, aber viele andere Figuren, die ja da auftauchen, die gibt's ja nun mal einfach irgendwie in der Bibel oder im Alten, Neuen Testament, wo auch immer, niedergeschrieben. Und das fand ich halt, das hat die Serie dann auch irgendwann immer so ein bisschen ausgemacht und halt auch Lust gemacht dann, also das hat auch Staffel 1 schon gemacht, so Lust gemacht, so zu recherchieren und zu gucken, so, ne, so wie du sagst, ja, was ist ein Wendigo? Also was zeichnet den aus? Oder haben die sich das jetzt überlegt? Oder gibt es wirklich irgendeinen Mythos, den die da jetzt aufgreifen oder sowas? Ne? Und so fand ich, hat sich das immer gezogen und man hat sich halt einfach auch selber mit dieser ganzen Thematik dann auseinandergesetzt. Und das fand ich auch immer ganz, ganz nett. So einfach. Auch, also so insgesamt. Und ich finde, Staffel 1 macht das halt auch gut, so wie du gesagt hast, dass die sagen so, ja, wir gehen jetzt hier diese Monster of the Week Sachen so und zeigen euch erstmal, was wir so können und was wir drauf haben. Und ja, Staffel 1 wirklich sehr wild, ganz eigener Look, also auch so effekttechnisch hebt sich die Staffel, also heben sich alle Staffeln komplett anders ab, so als Staffel 1. Was mir jetzt so aufgefallen ist, die sind aber nachher doch schon alle relativ brutal. Mir ist das gar nicht mehr so im Kopf geblieben, dass die teilweise doch so auch teilweise sehr blutig sind oder sowas. Also jetzt auch hier in einer späteren hier Bloody Valentine zum Beispiel, ne, wo die dann auch die Eheleute sich gegenseitig essen oder sowas. Das ist auch wahnsinnig eklig teilweise oder blutig so, wo ich sage, war mir gar nicht mehr so im Kopf. Finde ich aber gut. Also gehört ja halt tatsächlich irgendwie mit dazu.
Hat so sein müssen, ja.
Ja.
Was mir vielleicht zu Staffel 1 noch aufgefallen ist, oder jetzt zumindest, ne, wie gesagt, es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal gesehen habe, bestimmt auch 6-7 Jahre und aktuell bin ich jetzt noch nicht so weit beim Rewatch. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass ganz viel, was die Serie hinterher ausmacht, hier noch nicht wirklich vorhanden ist. Also ich finde sowohl der Humor als auch das Drama sind relativ flach gehalten. Also es ist noch sehr, ne, man weiß noch nicht so wirklich, in welche Richtung man geht. Man bemüht sich jetzt erstmal wirklich auf diese Einzelfolgen. Man guckt so viel wie möglich da an Lore reinzupacken und an verschiedenen Monstern. Natürlich hast du immer die Suche nach dem Vater, das so als übergreifendes Thema. Und immer mal wieder wird es angesprochen und guck mal sein Tagebuch. Aber so dieses typische Supernatural-Feeling kommt jetzt zumindest in den ersten Folgen noch nicht so hundertprozentig auf, weil man, glaube ich, hier wirklich gesagt hat, nee, lass uns erstmal breit aufstellen, so viel wie möglich irgendwie abdecken und dann gucken, worauf spezialisieren wir uns. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, das hat dann in Staffel 2 relativ gut geklappt, da zu sagen, okay, wir wissen jetzt, wer wir sind und wir wissen, wer wir sein wollen. Man hat sich irgendwo gefunden und dann greifen diese Zahnräder auch immer besser ineinander. So diese Mischung aus, okay, wir haben jetzt gerade zwar eine schlimme Situation, also Staffel 2 fängt ja damit an, im Endeffekt Dean ist eigentlich zum ersten Mal gestorben. Aber er kann wieder zurückkommen, weil sein Vater seine Seele tauscht und das ist ja alles schon ein relativ schweres Thema und trotzdem geht der Humor dabei dann irgendwie nicht verloren. Und dieses Ineinandergreifen und dann trotzdem noch die ganze Zeit drauf bedacht sein, okay, es gibt jetzt immer noch diesen gelbäugigen Dämon, den suchen wir jetzt eigentlich die ganze Staffel. Dann kommt raus, okay, es gibt noch mehrere Kinder wie Sam, die anscheinend irgendwelche Fähigkeiten von diesem Dämon bekommen zu haben. Also da spielt dann viel mehr auf dieses Große und Ganze ab. Also da ist auch dieser rote Faden immer präsenter, weil es geht in vielen Folgen halt auch um diese Kinder, die wie Sam sind oder die wie Sam quasi Fähigkeiten haben. Und das Finale spielt auch oder dreht sich auch um diese Kinder. Und da hast du viel mehr dieses große Ganze im Fokus als in der ersten Staffel, wo man einfach nur gesagt hat, okay, wir probieren jetzt mal so viel wie möglich einzupacken. Und ich glaube, Staffel 2 ist halt wirklich dann das, wo man gemerkt hat, ja, okay, wir haben da was und darauf können wir aufbauen. Und ob man vielleicht gedacht hat, das ziehen wir jetzt die nächsten 14 Jahre so durch, weiß ich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, da hat man dann schon gemerkt, okay, wir haben hier was, was eine Weile andauern kann. Auch wenn Staffel 2 ja relativ zufriedenstellend fast schon geendet ist. Man hat jetzt eigentlich diesen großen Dämon besiegt, den gelbäugigen Dämon. Ja, was soll da jetzt schon noch kommen? Einiges.
Ja, da kommt einiges noch auf uns zu, auf jeden Fall. Nach diesem großen Staffelfinale auf jeden Fall, was da ja passiert ist.
Ja, in dem Sam ja stirbt. Diesmal, weil Staffel 2, klar, das haben wir wieder gesagt, da stirbt dann Sam. Zwar nicht im Finale, aber kurz vorm Finale stirbt Sam. Und Dean muss dann quasi seine Seele in einem Dämon verkaufen, um Sam dann doch wieder zu retten.
Ja, genau. Genau.
Woraufhin natürlich Dean wieder verdammt ist zu sterben, worum es dann in Staffel 3 geht. Also es war schon früh klar, irgendwie muss immer einer von beiden sterben, sonst sind wir nicht glücklich.
Das stimmt. Ja, hast du jetzt so in Staffel 2, ich persönlich finde ja, Staffel 2 hat ziemlich stark angefangen. Also da habe ich auch gleich in der ersten Folge so eine meiner Lieblingsfolgen, eben als sie in dem Krankenhaus sind und Dean wirklich so als, na nicht als Geist, also er ist ja in dieser Zwischenebene und ist ja eigentlich, wird ja vom Tod abgeholt, sagen wir, oder vom Sensenmann vielmehr abgeholt oder Sensenfrau hier in dem Fall. Und wabert so durch das Krankenhaus und man weiß noch gar nicht, wie das ist. Und so in dieser Gesamtbetrachtung finde ich das nämlich total super. Und auch die Sensenfrau, so, ich weiß jetzt gar nicht, wie Tessa, glaube ich, oder Tessa, kommt ja auch noch öfter vor. Und alles, was so mit den Sensenmännern und dann später mit dem Tod zu tun hat, das mag ich total gerne, weil ich finde, so diese Zwischenebene fand ich immer gut und ich fand, da haben sie ja auch immer gute Figuren oder gute Schauspieler ausgesucht. Gerade der Tod, der ist mega, also mega Typ. So stelle ich mir den halt einfach vor. So, ne? Und ja, irgendwie, so die, da finde ich, da haben sie halt so das gute Element dann auch schon mal gezeigt, sodass sie halt auch Drama können. So. Und Comedy jetzt wahrscheinlich eher weniger, aber so dieses generell so, das, da geht's um was, so, und das fand ich, da hat mich die Staffel 2 eigentlich relativ gut einfach irgendwie abgeholt und reingeholt und dann ja noch weitere Elemente halt sozusagen ja so aufgezeigt, so die dann noch kommen, so, ne, also da kann ja noch mehr kommen als jetzt nur irgendwie da sind Dämonen oder irgendwelche komischen Kreaturen, die wir bekämpfen müssen, sondern es gibt scheinbar noch weitaus mehr, wenn da jemand halt stirbt. So, ja.
Und halt auch so dieses nicht mehr rein schwarz-weiße, sondern klar, diese Sensenfrau Tessa will ihn töten im Endeffekt. Aber warum eigentlich? Nicht, weil sie böse ist, sondern weil es quasi ihr Job ist. Und
genau.
Da ist ja auch viel dann, wo dann in ganz viele Grauzonen auf einmal abdriftet. Und das hast du in Staffel 1 meiner Meinung nach auch nicht so. Da hast du noch klar diese Schwarz-Weiß-Malerei und da öffnet dir Staffel 2 ganz viel. Und trotzdem hast du dann halt auch wieder Folgen, die reine Comedy-Folgen sind. Und ich habe das auch, als ich es mir jetzt durchgelesen habe, ich hätte nicht gedacht, dass eine meiner absoluten Lieblingsfiguren schon in der zweiten Staffel auch auftaucht, weil das ist einfach der Trickster. Beziehungsweise Gabriel, beziehungsweise ja. Loki, beziehungsweise, ja, wie auch immer man ihn nennen möchte, Richard Spike Jr. Und jede Folge mit dem Trickster ist Gold. Es ist einfach die.
Ja.
Ich finde generell, bei Supernatural habe ich immer Folgen, ernste Folgen, die ich richtig gut finde. Also zum Beispiel auch in Staffel 2 die Folge Hart mit der Werwölfin, mit der Sam ja sich endlich so ein bisschen öffnen kann nach dem Tod von seiner Freundin. Und auch so unfassbar traurig endet. Und dann hast du aber auch sowas wie eben Tall Tales mit den Trickster, aber auch solche Sachen wie What Is and What Should Never Be, die Folge mit dem Djinn, als Dean von dem Djinn quasi gepackt wird und er so in diese Traumwelt oder in diese Welt abdriftet, ne? Was hätte sein können mit seine Mutter lebt auf einmal wieder. Er ist daheim, er hat zwar nicht ein gutes Verhältnis mit Sam, aber alle sind am Leben, alle sind glücklich in dieser Traumwelt. Und so ja, ich weiß gar nicht, wie man diese Art von Folgen nennen möchte. Diese andere Weltfolgen, die haben mir auch immer sehr gut gefallen. Weil das auch so was ganz Frisches ist, was ich, glaube ich, nicht viele Serien trauen, dann halt doch in so viel verschiedene Richtungen zu gehen und nicht einfach zu sagen, nee, wir machen jetzt im Endeffekt jede Woche das Gleiche, sondern wir probieren jetzt einfach ein bisschen rum und wir machen da was und wir machen hier ein bisschen was. Und das gefällt mir halt so gut an Supernatural. Und auch hier wieder Nebencharaktere, den Trickster haben wir schon erwähnt. Ich habe auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass Joe und Alan so früh schon kommen, mit Ash zusammen, also diese Roadhouse-Crew, sage ich mal. Die auch alle richtig cool sind. Vor allem Ash natürlich mit seinem Fokuhila, ne? Vorne Business und hinten ist Party. Und Joe und Ellen, die auch einfach eine super Ergänzung sind. Ja, so diese ganze männliche Domäne immer nur zwischen Sam, Dean und Bobby. Und dann kommen hier auf einmal, kommt mit Ellen so eine Mutterfigur, mit Joe noch mal so eine Schwesterfigur rein, die dann noch mal ganz frischen Wind reinbringen. Und dann auch so jemand wie Sterling K. Brown als Gordon Walker. Auch eine mittlerweile doch sehr prominente Nebenrolle. Und das macht das erst so richtig, ne, zu einem. Wenn Sam und Dean so das Steak sind, sind das halt die guten Beilagen, die das alles noch ergänzen. Und das macht das alles einfach so schön rund. Das ist einfach toll.
Ja, gebe ich dir auch recht. Und ich finde, hier zeigen sie es halt auch in Staffel 2 oder ja, legen auch so einen Grundstein wirklich so, wo sie sagen, wir, ja, wenn man böse, wird man sagen, es sind Füllerfolgen. Ne? Also, weil die Folgen jetzt so auch mit dem Trickster oder so, die tragen ja eigentlich so gut wie gar nicht zur Handlung bei.
Nee, das
So,
stimmt.
wenn man mal ehrlich ist. So, und das zieht sich ja über die ganzen 15 Staffeln, also ab Staffel 2 an, dass diese Füllerfolgen, also es gibt genug Füllerfolgen innerhalb von diesen 22 Folgen pro Staffel, aber ich persönlich finde, die sind meistens auch irgendwie sehr gut durchdacht und bieten so viel anderes halt, ne, wie jetzt ein Trickster, wie ein Ash oder sowas, wo ich sage, das ist ein ganz, ganz großer Fehler gewesen, den so früh gehen zu lassen, auch generell Joe und Ellen, wobei ich das auch sehr tragisch tatsächlich fand, als ich mir jetzt die ersten 5 Staffeln nochmal, es hat mich auch durchaus mitgenommen, aber so ein Ash, der ist so eine, also den hätte ich durchaus sehr gerne einfach weitergesehen, wo ich sage, so diese, so ein Technik-Geek einfach so in dieser ganzen übernatürlichen Welt hätte ich smart gefunden, wenn sie den noch irgendwie. Also muss man ja nicht dauerhaft haben, aber so hier und da, so in dem Roadhouse oder so, weil er auch immer einen flotten Spruch auf den Lippen hatte und sowas, der hatte definitiv Potenzial, um so ein richtiger Lieblingscharakter zu werden. So. Schade, dass sie das nicht irgendwie weitergeführt haben. Aber dafür finde ich so Staffel 2 halt wirklich richtig, richtig gut, dass die. Ja, du hast ja eingangs schon gesagt, dass sie endlich so sich finden und so diese ganze Chemie innerhalb dieser ganzen Serie aufgebaut haben und dann das einfach weiterführen und dann hier und da dann auch mal ganz, ganz gut machen, wie jetzt eben in diesen ersten 5 Staffeln dann, aber manchmal dann auch nicht ganz die Harmonie finden.
Ich find's auch immer schwierig, weil klar, hier Joe und Alan, ihr Abgang, der ist brutal emotional und ist auch richtig, richtig stark. Trotzdem mochte ich die Charaktere sehr gern und hätte mich auf der einen Seite irgendwo gefreut, wenn die, ich meine, Joe sehen wir ja, glaube ich, noch mal in dieser Folge mit Osiris kurz. Auf der anderen Seite finde ich halt auch, ja, das schwächt aber vielleicht dann so dieses Opfer, das sie bringen, so ein bisschen. Und das, was wir vorhin gesagt haben, es kann alles passieren und jeder kann sterben, ist mir dann, glaube ich, wichtiger als zu sagen, ich will die beiden irgendwie noch mal sehen. Dafür gibt es dann, glaube ich, mit der Zeit einfach zu viele Nebencharaktere, die immer mal wieder auftauchen. Und Es werden ja nicht weniger. Also es kommen ja immer mehr. Wir haben in Staffel 3 kommen dann noch solche Figuren wie Lisa und Ben. Auch die habe ich tatsächlich später gedacht.
Mhm.
Wir haben Bella, die ich, also wo ich immer noch sagen muss, finde ich, hätte man deutlich mehr draus machen können.
Mhm.
Weil ihre Story ist ja wirklich nur auf die dritte Staffel begrenzt und da auch nicht überpräsent, sondern da gibt es diese paar Folgen, in der sie auftaucht und dann ist sie am Ende halt wirklich tot. Und da denke ich mir jedes Mal, na, da hätte man irgendwie ein bisschen mehr draus machen können. Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil auch sie hat quasi wie Dean, wo es ja in Staffel 3 drum geht, so ein Deal mit einem dieser Crossroad-Demons gemacht und früher oder später werden die Höllenhunde sie holen und deshalb ist sie auch am Colt interessiert und ist auch daran interessiert, wie Sam und Dean, wie man so einen Pakt irgendwie entkommen kann. Aber letzten Endes schaffen es alle nicht, auch nicht mit der Hilfe von Ruby, der Dämonin, die aus irgendwelchen Gründen auf der Seite von Sam und Dean ist und sowohl Bella als auch Dean werden von den Höllenhunden zerfetzt und sind mal wieder tot. Und anders als Dean bleibt Bella halt auch tot und spielt keine Rolle mehr. Wahrscheinlich, weil Lauren Cohn zu dem Zeitpunkt einfach mit The Walking Dead zu sehr eingespannt war, was ja zu dem Zeitpunkt dann auch noch irgendwie 12 Jahre gehen sollte und einfach keine Zeit hatte.
Ach so, ist sie die Frau von Rick, ne?
Nee, sie ist die Frau von Glenn, Maggie.
Ah, ja, na klar, ist ja korrekt. Mit Steven, von Steven Yeun, ne?
Ist genau.
Das? Ja.
Sie ist ja die komplette Serie, Spoiler, Hauptcharakter und hat jetzt auch ein eigenes Spin-off wieder, zusammen mit Jeffrey Dean Morgan.
Ja, nee, ist richtig. Da gebe ich dir aber auch recht. Ich glaube, man hätte durchaus mehr mit ihr machen können. Also, man hätte sie ja nicht als so ein wiederkehrender Nebencharakter halt einfach, ne? Also, einer, die es den beiden halt einfach mal schwer macht.
Mhm.
Weil sie ist halt eine Diebin und hat es halt auf so seltene Artefakte irgendwie abgesehen. Und ne, oder auch wenn es darum geht, so ne, manchmal sind sie ja auch an dem Punkt und müssen irgendeinen Zauberspruch aufsagen oder irgendeinen Hexenbeutel zusammenmischen und brauchen irgendein ganz spezielles Zeug. So, ne? Wo kriegen sie es her? So später ist es halt einfach da. Aber man hätte es dann im Zweifel auch von Bella sich irgendwie holen können oder tauschen und ich fand, sie hatten auch immer eine, also gerade Dean und Bella, die hatten ja auch immer so eine, diese sexuelle Anspannung so da drin. Ich fand, das war gut und das war auch clever so. Ich mochte das eigentlich ganz gerne, ja, das stimmt. Ja, ist wirklich schade, dass sie denn da nachher nicht mehr weitermachen durfte. Ja. Ja, Lisa und Ben, auch ganz toll. Bei Ben bin ich mir halt immer noch nicht sicher. So. Also ist er jetzt wirklich der Sohn, ja oder nein? Zeittechnisch scheint es ja zu passen. Lisa sagt nein. Man kann es eigentlich nicht abstreiten. Also,
ich habe Zweifel.
Das, wie der also Vater an, so
Lisas,
der Sohn.
An Lisas Aussage habe ich
Zweifel. Ja, ich
also, auch. So es ist schon, also gerade in dieser Folge schon sehr offensichtlich.
Mhm. Nein, aber ist ja auch schön, das sind so Sachen, so die uns dann auch so ein bisschen halt einfach im Unklaren lassen. Und ja. Ich mag es, wie Staffel 3 dann auf jeden Fall halt auch wieder so ein christliches Motiv dann aufnimmt, ne? Diese 7 Todsünden einführt, die dann teilweise auch wirklich echt eklig sind halt, ne? Und auch sehr ruppig und auch sehr brutal so. Und ja, finde ich gut. Auch Lilith ist halt so unnahbar, ne? Und dass die auch dann nochmal so über allen schwebt, finde ich dann tatsächlich auch relativ gut. Also hier, finde ich, machen sie es storytechnisch, kriegen sie es richtig gut hin, mich echt gut bei Laune zu halten einfach, weil das sehr interessant ist. Und ich, ne, da fand ja dieser Autorenstreik ja auch teilweise statt, weswegen die Staffel ja ein bisschen kürzer ist. Aber ich finde, das merkt man der Staffel nicht wirklich an, dass da so ein Autorenstreik war. Also man merkt ja vielen anderen Serien ja durchaus an. Jetzt klar anhand der Länge der Staffel so, aber inhaltlich haben ja manche Serien ja durchaus sehr gelitten, weil ein Autorenstreik stattgefunden hat.
So, Scrubs.
Zum Beispiel. So. Und das finde ich hier nicht. Also ich finde, hier haben sie echt, sie haben eine Vision gehabt und das merkt man. Also von Staffel 1 bis Staffel 5 haben sie halt wirklich eine Vision gehabt, so, und wobei Staffel 1 halt noch so ein bisschen in Klammern gesetzt, aber dann, das ziehen die halt durch und das gebe ich denen und das ist auch total toll, ja. Wie das dann so weitergesponnen wird halt einfach. Mhm.
Ja. Und trotzdem, trotz des Autorenstreiks haben sie es geschafft, so eine Folge wie Mystery Spot zu machen. Die halt, ja, es ist halt der Trickster und es ist eine sehr, sehr, sehr gute Folge. Das muss man einfach sagen.
Ja, die Folge mit den Trickster sowieso wirklich, also, ist schon groß. Also auch der Schauspieler, der verkörpert das auch so gut, ne? Mhm. Also dem glaube ich das halt auch. Der ist so ein, ja, so ein Loki, also so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so beschreiben soll. Also der ist halt.
Der hat auch so ein Backpfeifengesicht,
finde ich. So ein Schelm.
Ja, genau. Das. Und da können sie sich halt richtig ausleben. Und das finde ich halt cool, dass sie so ein Vehikel haben, einfach zu sagen, ey, ganz ehrlich, wir machen jetzt einfach mal, was wir wollen. Und wie erklären wir es? Ja, aber der Trickster. Scheißegal. Komm, wir machen jetzt einfach irgendwie und hinterher war es der Trickster und alle sind zufrieden.
Ja.
Dann können wir auch mal irgendwie zig verschiedene Fernsehformate auf die Schippe nehmen und hinterher war es halt einfach der Trickster, der sich das alles angucken wollte.
Mhm. Ja. Das haben sie natürlich dann nachher nicht mehr so gut hingekriegt, weil Gabriel ja weg ist. Ne? Und sie versuchen es dann ja mit Balthasar dann nachher, also ab Staffel 6 dann so ein bisschen auch irgendwie fortzuführen. Klappt halt so semi. Also der Trickster ist halt wirklich der Trickster, ne? Und ist echt, also wenn ich so eine der Lieblingsfiguren ist halt eben auch der Trickster so. Und das ist auch so einer, der wirklich krass doll im Gedächtnis geblieben ist, so über all die ganzen Staffeln, der Trickster und die Folgen von und mit ihm, die sind irgendwie komplett drin und jetzt auch beim Angucken habe ich so festgestellt, so krass, ne, also wie viel Gutes, was dir so im Kopf geblieben ist, ist eigentlich in den ersten 5 Staffeln passiert, so, wie viele tolle Figuren, wie viele tolle Folgen und generell so, ne, was so ikonische Sachen, so die diese ganze Serie so krass geprägt haben, sind halt einfach so in den ersten 5 Staffeln passiert, die ich teilweise deutlich später eigentlich verortet habe oder so, aber nee, sie sind da passiert und ist wirklich richtig gut geschrieben, dass das dann halt auch bis eben halt zu Staffel 15 hin komplett im Kopf bleibt, so. Ja, also da Hut ab, so finde ich echt gut. Ja, ist halt auch so ein bisschen Fanboy hier, ne? Die ganze Serie hat genug Kritikpunkte. Aber das wiegt gar nicht so, ne? Also ich finde das halt so, das ist so, ja, da ist man ein Fan einfach und darf man dann auch mal zeigen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nichts Schlimmes. Und für mich ist tatsächlich immer noch in meinem Kopf, ja, es gibt viele Kritikpunkte, aber die größten Kritikpunkte kommen bei mir tatsächlich erst nach Staffel 5, weil ich da ist halt wirklich, das passt alles so gut, das ist so, so eng getaktet, es wird immer größer, du hast die erste Staffel, ist nur die ersten 2 Staffeln, hast nur diesen gelbäugigen Dämon, dann merkst du, es geht noch deutlich schlimmer, es gibt noch Lilith und dann gibt es halt einfach Lucifer. Was soll da noch kommen? Das Böseste aller Bösen, du hast die apokalyptischen Reiter, du hast die 7 Todsünden, die alle besiegt werden und dann hätte das gewesen sein können. Aber ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie schon drüber lästern, was danach kommt, weil vielleicht sehe ich es ja jetzt einfach diesmal ganz anders und trotzdem finde ich, wäre, glaube ich, ein guter Punkt gewesen, um zu sagen, das reicht. Vorwerfen braucht man es, glaube ich, niemand, weil wenn es läuft, dann läuft's. Und spätestens ab Staffel 4 ist dann halt so dieser Moment gekommen, wo man auch so eine gewisse Schwere in der Story hatte, wo man gesagt hat, okay, jetzt gehst du hier, glaube ich, noch mal einen Schritt, den nicht viele Serien gehen. Weil ich glaube, das ist auch kein einfacher Schritt, so einem Studio zu sagen, hey, in unserer 4. Staffel, da zeigen wir Engel. Gerade in so einem Land wie den USA kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein kleiner Kampf gewesen ist, zu sagen, wir zeigen Engel und vor allem diese Engel, die sind nicht alle gut. Sondern viele dieser Engel sagen sich irgendwann, hey, ich scheiß auf die Menschen und die sollen von mir aus alle sterben. Und das ist, glaube ich, schon was relativ Eigenes zu dem Zeitpunkt in so einer großen Mainstream-Serie auf einem Mainstream-Sender zu sagen, hey, wir haben jetzt hier nicht nur Castiel, der Dean ja quasi wieder aus der Hölle rausholt und der zum Anfang auch noch sehr gottestreu ist und sagt, ne, er hat seinen Auftrag und will er machen. Er hat noch seinen Vorgesetzten mit Uriel und Zechariah, die dann schon ein bisschen strenger sind als Castiel, die sich mit den Menschen nicht so anfreunden. Die sagen, hey, Menschen, ihr müsst machen, was wir wollen oder wir werden euch einfach töten. Und das ist dann schon so, wo man sagt, okay, ja, da wird es jetzt richtig ernst. Wir haben diese Engel als eine Instanz, wir haben dann gleichzeitig Lilith, die, was ich auch eine richtig gute Idee fand, zu sagen, ne, dieser richtig böse, bösartige Dämon ist ein Kind. Wird immer als Kind gezeigt, besetzt immer ein Kind. Auch so eines der größten Horror-Tropes, ne, das von Dämonen besessene Kind, was hier auch wirklich gut dargestellt wird, wenn sie da mit dieser Familie am Tisch sitzt und alle Angst haben, irgendwie sich dem Kind zu widersetzen, weil sie sonst halt einfach umgebracht werden. Und zu sagen, unser großer Bösewicht in dieser Staffel sind zum einen Engel, die man besiegen muss, und zum anderen ist es ein Kind, das besiegt werden muss. Und auch da hast du dann ja wieder ganz viele Episoden, die diese Spannung so ein bisschen aufbrechen und sagen, nee, guck mal, wir führen jetzt hier noch jemand ein, der schreibt ein Buch über die Serie und der ist dann aber eigentlich ein Prophet und später stellt sich vielleicht raus, dass er nicht nur ein Prophet ist, sondern dass noch vielleicht ein bisschen mehr hinter dieser Figur steckt und bringt so wieder eine ganz andere Metaebene mit rein und kannst so auch auf ganz viel Kritik eingehen, die dieser Serie entgegengebracht wird und mit einem Augenzwinkern auf diese Kritik antworten. Und gleichzeitig aber nicht aus den Augen verlieren, dass es hier halt jetzt doch wieder ein bisschen ernster ist und dass man eigentlich gucken muss, wir müssten irgendwie Lilith dran hindern, die 66 Siegel zu brechen, weil sonst Satan auf der Erde rumläuft. Und also ich sag mal, die Stakes sind schon relativ hoch dafür, dass man gerade eine Folge sieht, wie Dean in einem Waschsalon darüber liest, dass er in einem Waschsalon ist und über sich liest.
Ja, ganz, ganz tolle Folge auf jeden Fall. Und ja, ich finde, mit Chuck wird dann halt wirklich auch so ein durchaus interessanter Typ einfach eingeführt, so als Prophet, ne, also und wenn man weiß, worauf das irgendwann hinausläuft, fand ich jetzt diesen Rewatch auch tatsächlich ganz gut, um mal zu gucken, kann man das da auch schon reininterpretieren oder nicht, man kann es reininterpretieren, aber so hundertprozentig rund ist es leider nicht, aber okay. Das sind so Kleinigkeiten,
Also hundertprozentig weiß ich das nicht, weil also das habe ich zumindest nicht gesehen. Das ist so ein Ding, was ich nur gelesen habe. Also wer er später ist. Das heißt, ich weiß noch nicht, ne, ob er das immer war oder ob es darauf irgendwie noch so anspielt. Da bin ich gespannt, wie das gemacht wird. Ich glaube, das ist dann auch so wahrscheinlich um Staffel 10, 11 rum.
Oder? Ich weiß das gar nicht. Ja, vielleicht sogar noch später. Weiß ich gar nicht mehr. So ganz, ja, könnte aber hinkommen,
Weil ich sag mal, es ist doch, glaube ich, hier schon in dieser ersten Folge. Nee, ist das? Nee, vergiss, was ich gesagt habe. Ich wollte jetzt gerade sagen, diese. Nee, das, wo er quasi in den Himmel geholt wird. Nee, das ist das Ende von Staffel 5, oder? Also, wo wir Chuck quasi, wo er da sitzt und dann auf einmal so dieser Lichtstrahl auf ihn kommt. Ach so. Nee, aber das ist Quatsch, das ist das Ende von Staffel 5. Er ist ja quasi im Finale von Staffel 5 noch der Erzähler. Als er vom Impala anfängt zu reden und so. Ja, okay. Nee, dann habe ich alles verwechselt. Und wie sie da ihre Figuren reingemacht haben und so.
Nein, ich finde aber auch, also dieses, also man hat ja schon vorher so viele christliche Motive irgendwie drin gehabt, aber jetzt mit den Engeln geht man natürlich so einen Schritt weiter, so, ne? Und da gebe ich dir komplett recht, so in so einem sehr christlich geprägten Land wie den USA halt einfach, also wo, keine Ahnung, wie viel Prozent da irgendwie kirchlich ist, so, also, oder einfach gläubig ist, das ist ja schon wirklich krass, auch gar nicht vergleichbar mit uns hier irgendwie, da so einen Schritt zu gehen und zu sagen, so, ja, wir haben böse Engel und, ja klar, Lucifer war auch ein böser Engel und so, aber er hat ja seine Strafe gekriegt. Aber hier haben ja wirklich auch böse Engel, die den Menschen nichts Gutes wollen und halt eigentlich wirklich auch Kollateralschaden hinnehmen, nur um so ein Siegel zu beschützen und sowas alles. Das finde ich mutig. So, aber durchaus berechtigt. So, um mal eine Kritik an Glauben dazulassen. Nee, aber ich finde, die gehen, die machen es halt gut. Also die erzählen das wirklich clever aus. Auch Sam, dass er halt so kleiner Blutjunkie geworden ist. So,
stimmt,
ja. Und so eine Fähigkeiten irgendwie hat und die einsetzt und ja auch so ein bisschen immun gegen Lilith einfach ist. Oder Lilith durchaus ja auch ein bisschen berechtigterweise Angst vor Sam hat. So, finde ich, spielen sie gut aus. So, und auch später ja, ne, auch wenn es darum geht, so ja, irgendwie einen Entzug zu machen und sowas alles, das ist ja alles hier und da ein bisschen vielleicht größer, als man das will oder so, aber ich finde, sie machen es erstmal relativ clever und spielen ganz, ganz viel Gutes aus. Ich hatte ja gesagt, zu Kritikpunkt, ich hätte halt so einen, der jetzt hier noch nicht so doll aufwartet, aber so gerade im Verlauf dann nachher, ne? Also wir haben ja oft jetzt so in den ersten drei Staffeln, würde ich sagen, viel, dass die beiden im Konflikt mit dem Gesetz raten, so, ne? Also wir haben ja auch unter anderem das FBI, was hinter denen her ist, und man sieht immer wieder, ja, die Fahndungsliste und dieser Mann wird gesucht und teilweise auch in den Nachrichten und so. Das wird halt auch von Staffel zu Staffel einfach weniger, so, bis es irgendwann eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. So, ne? Also normalerweise, wenn man ja so rational da irgendwie rangehen würde, müssten, ja, dadurch, dass sie sterben, sind sie ja vielleicht auch mal weg von der Fahndungsliste oder so, aber eigentlich müssten es ja eigentlich extrem bekannte Männer sein, auch gefürchtete Männer, weil die haben ja auch Mord irgendwie eigentlich auf ihrer Liste dazu stehen, so, ne? Und oder Tötungsdelikte und Raubüberfälle und keine Ahnung was. Ich kann das verstehen, dass man sagt, so, wir nehmen jetzt diese Komponente komplett raus, weil es reicht ja schon, wenn wir gegen Böse kämpfen, ne? Wir wollen den beiden das Leben nicht noch deutlich schwerer machen oder so. Aber das ist so, was mir jetzt gerade tatsächlich so in Staffel, also in diesen ersten 5 Staffeln aufgefallen ist, dass ja die Polizei ja auch eigentlich oft ein großer Gegenspieler von diesen beiden ist, aber das später halt komplett eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. So. Das wird man bewusst gemacht haben, einfach um nicht noch eine Ebene aufzumachen, aber das ist mir so aufgefallen. So.
Ja, das stimmt.
Können die Staffeln nichts, aber so Gesamtkritik so an dieser Serie einfach. Ja.
Aber klar, es gibt immer wieder, also ich glaube, die Skinwalker-Folge, eine der
ja, genau. ersten,
ist es ja, glaube ich, wo Dean quasi als Mörder identifiziert wird. Dann gibt es dieses Bankraub-Dings. Wo auch ein Skinwalker, oder?
Ist ja, das, ja, ja.
Sind aber zwei verschiedene. Und dann dieser FBI-Agent. Und dann ist es ja, glaube ich, aber in Staffel 4, als der Victor, nee, ist Victor. Doch, Victor ist der FBI-Agent,
ja,
Victor Hendrickson, wo sie zusammen diese Polizeistation beschützen und dann klärt er sie ja, glaube ich, danach und dann, gut, dann stirbt er direkt danach. Aber ja, das stimmt, das ist so ein Punkt, der kommt nachher gar nicht mehr vor. Und das ist eigentlich nochmal so, und da hast du nochmal einen Charakter mehr. Ich glaube, irgendwann hast du aber einfach, ja, wie du schon gesagt hast, zu viele Schauplätze und zu viele Charaktere, als dass du noch sagen würdest, guck mal, wir haben jetzt alle 5 Folgen, kommt nochmal das FBI um die Ecke. Man hat ja Sheriff Jody Mills irgendwann noch, die das so ein bisschen dann, ja, aber es ist nicht mehr so präsent. Was mich interessieren würde, weil du hast es gerade angesprochen, Sam und sein Drogenentzug oder sein Blutentzug. Der Plotpoint, wie fandest du den? Also auch gerade so diese Folge, wo er dann im Entzug ist und dauernd diese Halluzinationen hat?
Ja, ich fand die jetzt nicht. Also nicht wahnsinnig gut. Ich fand, das war halt nur notwendig, ne? Also, also ich habe es halt hingenommen, dass das jetzt passieren muss. Ne? Aber auch das spielt ja irgendwann eigentlich gar keine Rolle mehr. So, aber
ja.
Gut.
Mich hätte es nur interessiert, weil ich fand die. Oh.
Ja.
Und ich, dann habe ich mir kurz so gedacht, das ist wie die Fliege. bei Breaking Bad. Und dann
die
ich
mag
gedacht,
ich aber
genau, dann habe ich gedacht, die magst du ja, ne? Vielleicht ist es auch so ein Ding, wo du sagst, ja, das hat es mal gebraucht. Und ich glaube, das ist aber auch nicht so ein großer Teil der Folge oder nicht so präsent, dass Sam da irgendwie seinen Entzug hat. Aber ich weiß noch, wo ich das damals gesehen habe, fand ich das, da ist mir Sam auch unfassbar auf den Sack gegangen. Der hatte mich einfach nur genervt von, ach, nee, ich trinke kein Blut. Und dann trinkt er da irgendwie 4 Kanister Blut. Und ja, das
Ja, ich finde auch, dass die da Ruby so also, dass Sam auch Ruby so hineingelassen hat in sein Leben, so komplett irgendwie unbegreiflich, muss ich sagen. Ja, klar, sie war ja sehr hilfsbereit und hat ihm das gezeigt und so. Aber dass er, sie hat ihn halt ja komplett verraten. Und dass man das nicht mal so irgendwie als mögliche, also klar, Dean war ja immer der Meinung, sie tut uns nicht gut, die ist eine Dämonin und so, aber rein theoretisch ist Sam ja der intelligentere von beiden. Also wenigstens so ein kleiner Gedanke so, die ist ja eigentlich böse und vielleicht führt sie ja doch was ins Schilde, hätte eigentlich vielleicht doch mal im Kopf sein müssen, aber gut.
Und was sie da im Schilde führt. Sie ist dann ja, nee, nicht sie, sondern Lilith. Der Tod von Lilith ist ja das letzte Siegel, das gebrochen wird, oder? Und Dean war das erste Siegel. Dean ist der rechtschaffene Mann, der in der Hölle foltert. Er ist das erste Siegel, das gebrochen werden musste. Und Sam bricht dann quasi das letzte, indem er Lilith dann doch tötet. Und dann scheint Lucifer aus der Hölle zu steigen. Und es gibt den nächsten Cliffhanger. Und mal wieder sind die beiden doch nicht tot. Weil sie werden von Gott in ein Flugzeug verfrachtet und können dann doch überleben. Und dann beginnt, also dann ist, kommt meine Lieblingsstaffel. So die Staffel 5, weil Mark Pellegrino ist auch ein brutal charismatischer und cooler Typ einfach als Lucifer. Ja. Es ist nicht so dieses schmierige, typische, das ist Satan, sondern der hat manchmal auch einfach gute Punkte, die muss man eben irgendwie lassen und ist manchmal auch relativ überzeugend. Vor allem, weil die andere Seite, ne, diese Erzengel, die probieren gegen ihn zu kämpfen, ja auch nicht gelbe vom Ei sind. Also das ist ja weder der eine noch der andere ist da hundertprozentig sauber. Und ja, dieses Charisma, was dann Lucifer irgendwie hat, das ist dann schon nachvollziehbar, worum man es dann teilweise überlegt, ne, ob man nicht doch vielleicht ihn in sich lassen möchte, um sein Gefäß quasi, um seine Waffe, um sein Schwert zu sein, wenn er gegen den Erzengel Michael kämpft. Und alles, was dann da noch auftaucht, ne, diese 4 apokalyptischen Reiter, wobei ich jedes Mal diese Folge mit Pest, ich finde die so eklig. Diese Krankheiten immer und dieses Schleimige und so. Und auf der anderen Seite, wir haben ja vorhin angesprochen, der Tod, der ist so brutal gut. Allein dieses Intro mit dem Song mit Oh Death und er läuft da durch die Straßen und sitzt da und isst einfach nur seine Deep Dish Pizza. Und Dean setzt sich so an den Tisch und hat die größte Angst seines Lebens, weil er gerade mit dem Tod redet. Und das ist so gut gemacht. Und ja, auch diese Was wäre, wenn, ne, wie sieht das aus, wenn wir gegen Lucifer kämpfen? Was wird aus Castiel? Der wird ein Sexguru, okay. Das ist, da ist so viel Gutes dabei in dieser Staffel. Du hast die Hammer of the Gods-Serie, die auch richtig cool ist, auch wieder mit unserem Folge, nicht Serie, mit unserem Trickster, mit dem ganz anderen Pantheon auf einmal.
Ja.
Der auch so, glaube ich, nicht mehr vorkommt, oder? Also, so in meinem Verständnis, wie gesagt, ich habe es ja nicht ganz gesehen, aber bleibt es ja dann eigentlich immer relativ biblisch. Und dass wir jetzt so eine ganz andere Mythologie auf einmal mit Ganesha und Kali und Odin und sowas haben, sowas gibt's nicht mehr, oder?
Nee, nicht in dem Maße. Also wir haben, glaube ich, hier und da mal vereinzelt so ein paar Gottheiten, glaube ich, die bekämpft werden müssen noch. Aber das ist dann trotzdem nur so eine Monster of the Week-Folge. Und die sind dann auch, ich sag mal, die sind dann auch machbar. Ja? Ich finde ja, so wie sie es hier aufgebaut haben, zu sagen, so, es gibt halt so ein Rat da, der sich trifft an Göttern, ne? Weil die Götter sind ja eigentlich sogar älter als der Gott, fand ich total toll. Und mich hat das auch sehr stark an American Gods halt einfach erinnert, was halt aber 2001 rauskam, also es, ich gehe davon aus, dass sie sich auch so ein bisschen vielleicht daran orientiert haben, wo auch die Götter tagen sozusagen auch zusammenkommen, um zu zu erörtern, so, ja, was, wie können wir einfach wieder den Menschen ein Glauben an die alten Götter zurückbringen, so. Und hier ist es ja im Prinzip nichts anderes. Also ja, sie wollen ja Ragnarök auch hier und da vielleicht, na, nicht Ragnarök, Entschuldigung, die Apokalypse hier und da so ein bisschen verhindern, aber sehen das ja durchaus auch als Chance, weil vielleicht können sie dann wieder irgendwie auftreten und wieder Anhänger für sich gewinnen und so. Und ich finde wirklich, das hätte man, also gerade wenn man auch weiß, wo Staffel 6, 7, 8 und so weiter nachher hingeht, ne, wäre das so, glaube ich, wirklich ein richtig, richtig guter Weg gewesen, um einfach weiterzugehen, zu sagen, so, wir nehmen uns neben der biblischen Geschichte halt auch wirklich die ganzen, diese ganze Mythologie einfach, ne? Also du hättest ja auch noch ägyptische Götter, ne? Im Rom, im Griechenland, in Afrika, wie viele Götter es da gab, auch Indigene, also auch Native American, was da auch für Gottheiten sind, wenn du sagst, ja, du willst erstmal vielleicht auch in den USA bleiben und sowas, ne? Da hättest du richtig gut was aufmachen können, so einfach. Finde ich so ein bisschen vertane Chance. Nichtsdestotrotz ist nachher am Ende trotzdem eine runde Serie geworden. Aber gerade, wie schon gesagt, wenn man weiß, so Staffel 6, 7, 8, es bleibt halt biblisch, hast du ja auch gesagt. Das war vielleicht nicht so hundertprozentig die beste Entscheidung vielleicht.
Potenzial wäre da gewesen, weil
genau, das Potenzial, also
ganz viele von diesen Mythologien basieren ja auch, und das ist ja auch so diese Parallele, gerade in Staffel 5, auf dysfunktionalen Familien. Also das ist ja so das Ding, da wird ja kein Hehl draus gemacht. Lucifer ist halt einfach der Bruder von Michael, von Gabriel, von Raphael. Das ist eine Familie. Und das ist halt genauso wie die Familie Winchester, die irgendwie ihre Dämonen, ihre Probleme hat, ist das auch nur eine Familie, die halt ihren Streit auf einer ganz großen Bühne austragen will. Und da hättest du ja in der nordischen Mythologie, in der griechischen Mythologie, das sind ja auch alles komplett abgefuckte Familien, da hättest du diese Parallelen irgendwie.
Sogar noch krasser eigentlich.
Das ist eigentlich noch schlimmer. Ja. Wer da alles mit wem und warum?
Ja, genau.
Da gibt es noch mal deutlich mehr.
Ja.
Ja, Dysfunktionalität. Aber trotzdem ist es halt, also gerade die ersten 5 Staffeln, die haben bei mir wirklich einen ganz besonderen Platz, weil ich glaube, niemand hätte sich beschwert, wenn wir am Ende, nachdem Lucifer und Michael in den Käfig eingesperrt wurden und wir zum letzten Mal quasi ins Haus von Lisa gucken und Dean sehen, der mit seiner neuen Familie am Tisch sitzt, wenn es dann diesen Pan nach unten nicht gegeben hätte und wenn Sam da nicht gestanden wäre, hätte es, glaube ich, relativ wenig Leute gegeben, die sich beschwert hätten. Ich glaube, das war auch ein cooler Moment, wenn du das nicht auf dem Schirm hattest, weil klar, dadurch, dass wir halt nicht aktuell waren, sondern man gewusst hat, okay, wir kriegen jetzt gerade Staffel 5, in der Zwischenzeit läuft in den USA schon Staffel 6. Das heißt, man wusste ja, okay, es geht weiter und ja, man wusste auch, es geht nicht nur mit Dean weiter. Also so viel hat man sich wahrscheinlich denken können oder hat das auch mitgekriegt, weil, ja, wenn man dann irgendwelche Plakate oder Szenen gesehen hat, wusste man, okay, Sam ist wieder da und es wird auch irgendwie weitergehen. Ja. Ich glaube, wenn du da so relativ blauäugig reingegangen bist und dir einfach so dieses Finale damals angeguckt hast, als es ausgestrahlt wurde, dann war das schon ein Schockmoment. Auf einmal.
Ja.
Wobei, es ist, auf deiner Seite ist es halt auch Supernatural. Vielleicht war es auch kein Schockmoment, ihr seht, natürlich lebt Sam noch. Das ist Supernatural.
Ja, so oft wie die schon zurückgekommen sind, ne? Also muss es ja einen Weg geben. Aber er hat ihm ja versprochen, nicht.
Er hat es ihm versprochen, ja.
Hat er sich ja auch nicht dran gehalten, beziehungsweise hat es ja nicht geschafft. Und nein, aber es wäre wirklich ein sehr rundes Ende gewesen und man hätte eine Serie auch an dem Punkt tatsächlich gut beenden können. Ich persönlich bin froh, dass sie weitergegangen ist. So einfach, ja, sie hat ein paar Hängerstaffeln gehabt, so die wirklich nicht, teilweise nicht gut waren. Aber da gab es dann halt andere Sachen, die mich irgendwie bei der Stange gehalten haben. So. Und wie du sagst, dann ist es halt diese dysfunktionale Familie. So. Und diese diese beiden, auch mit im Zusammenspiel mit Bobby, der ja auch eigentlich ein wahnsinniger Sympathieträger ist und auch so dramatische Figur einfach ist. Also es gibt ja auch diese eine Folge, wo wir so ein bisschen, es ist eine ganze Folge, ja doch, eine ganze Folge, wo wir Bobby nur begleiten, so, ne? Wie er dann auch, es ist ja nun mal auch sein Job, dass auch ganz viele Jäger einfach rauszuboxen aus diesen ganzen Problemen und sowas.
Ja, ne? Das stimmt, das ist cool, ja.
Und dann will er einfach nur was essen und dann kommt ein Anruf und dann geht er halt da ran und lässt sein Essen stehen oder sowas. Und also der hat ja halt auch wahnsinnig viel Scheiße erlebt einfach so, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, und es sind ja ganz viele Jäger, auch hier die Bella, so die Figur, die hat auch so viel Kacke irgendwie erlebt so in ihrem ganzen Leben. Und es ist so viel Potenzial immer noch auch links und rechts gewesen, sodass man das auch noch weiter hätte machen können. Im Zweifel auch ohne Sam, aber dann wäre es nicht das Gleiche gewesen, nein.
Wer hätte dann die Klimmzüge machen sollen,
Freunde? Wer hätte die Klimmzüge machen sollen, das stimmt. Das stimmt. Nein, es ist, ja, also ich bin ja schon mit Staffel 6 durch. Ich bin gespannt, wie das jetzt nochmal weitergeht. Ich habe gemerkt auf jeden Fall, Staffel 1 bis 5 wahnsinnig präsent, immer noch im Kopf, wahnsinnig gut, vieles, sehr viele, ja, Sachen, die einfach im Kopf geblieben sind, ne, und kommt dann halt so ein Qualitätsabfall, wo ich vieles nicht mehr halt so zuordnen kann, ne, wir hatten im Vorgespräch ja auch schon so, ne, war das jetzt Staffel 7 oder war das Staffel 6 oder vielleicht doch 8 oder so, und hier kriege ich es vielleicht sogar noch ein bisschen runder hin. Ich hätte vieles bloß so nicht mehr so, also nicht mehr so im Kopf gehabt, dass das so früh passiert ist, so, ne, also das ist ja dann durchaus so ein, auch so ein Qualitätsmerkmal, dass man sagt so, dass man gedacht hat so, das zieht sich über einen viel längeren Zeitraum, aber hier haben sie es doch sehr kompakt alles irgendwie hinbekommen und im Verhältnis zu den 15 Staffeln ja eigentlich ein Dritteljahr geschaffen, was so einen richtig starken Auftakt eigentlich für diese ganze Serie bietet, so, ja.
Ich sehe es auch immer so ein bisschen als ein Dings dieser ersten 5 Staffeln. Also mir geht es auch so, dass ich kann dir dann sagen, okay, die und die Folge kommt, die ist in den ersten 5 Staffeln. Wo es dann innerhalb dieser 5 Staffeln ist, weiß ich nicht, aber diese 5 Staffeln sind, du hast gesagt, die sind wahnsinnig präsent, die sind da. Gut, wahrscheinlich, weil ich die, also, es ist Minimum das dritte Mal, dass ich die jetzt gucke.
Okay.
Wenn nicht sogar das vierte Mal. Also, die ersten Staffeln habe ich wirklich oft gesehen und dadurch ist einfach so vieles noch da und ich kann dir genau sagen, das ist in den ersten 5 Staffeln, ob es jetzt in 3, 4, 5 oder 2 tatsächlich ist. Ich glaube, Staffel 1 kann ich auch noch relativ gut abgrenzen von den anderen. Aber dann ist es einfach ein gutes Gesamtkonstrukt und ein gutes Gesamtwerk, worauf man sich, glaube ich, einigen kann. Und wer sagt, er hat keine Lust auf 15 Staffeln Supernatural, dem kann ich sagen, ja, guckt euch 5 Staffeln an und schaltet in der letzten Folge 20 Sekunden früh ab. Dann habt ihr da auch ein rundes Ende und dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
Ja, das stimmt.
Und ich bin gespannt, wie lange ich brauchen werde. Also wir können nicht versprechen, dass wir nächste Woche die zweiten 5 Staffeln besprechen werden. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, gerade bei mir. Aber ich habe Bock drauf. Ich habe jetzt Bock auf die Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe auch Bock, mich ein bisschen in Anführungszeichen durchzuquälen durch die Sachen, die ich nicht mehr so gut in Erinnerung habe. Vielleicht sehe ich dies auch mittlerweile so 5 bis 6, 7, 8 Jahre später mit ganz anderen Augen. Ich habe Bock. Ich freue mich.
Ja. Ja, und zur Not gibt es ja, wie gesagt, immer auch so die paar kleine, vereinzelte Highlight-Folgen innerhalb dieser schwachen Staffeln, die einen das Leben vielleicht ein wenig leichter machen, ja. Fabian.
Ganz bestimmt.
Also da kommen, also auch in Staffel 6 kommen so 1, 2 Folgen, die wirklich richtig gut sind und auch präsent noch immer im Kopf waren und auch bleiben werden. Ja. Staffel 7 weiß ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Also habe ich angefangen. Mal gucken, was da noch so drin blieb. Ja. Ich richte mich nach dir. Ich bin, glaube ich, ein bisschen schneller durch als du. Wobei, wer weiß.
Du hast auch 6 Staffeln Vorsprung aktuell.
Aber wer weiß. Nachher sind wir doch relativ zeitgleich fertig. Ich weiß es noch nicht. Ich muss auch noch Attack on Titan zu Ende gucken. Da quäle ich mich tatsächlich gerade so ein bisschen durch. Aber Ja, das hat andere Gründe. Das werdet ihr dann in irgendeiner regulären Folge definitiv mal hören, wenn ich über Attack on Titan spreche. Das wird noch nicht nächste Woche sein. Aber wenn ihr uns zuhört, werdet ihr es mitkriegen.
Nächste Woche sind wir pickepacke voll. Wir haben Hausaufgabe, wir haben Oscar-Nachbesprechung, wir haben Dune. Es gibt einiges. Es gibt einiges
zu besprechen. Ah ja, Dune ist Ja, es gibt einiges zu besprechen. Heute nicht mehr. Wir beenden die Part 1. Bubenwünschen Part 1 von Supernatural. Ich verabschiede mich. Tschüss ihr da draußen. Bis zum nächsten Mal. Fabian, vielen Dank.
Danke, tschüssi. Marco. Und denkt immer an den Salzkreis, den ihr um euch legen müsst. Bis dann. Ja. Ciao, ciao.
Ciao.